Wir werden heute Abend versuchen, euch die historischen Ereignisse einerseits näher zu bringen, die heutzutage als Novemberrevolution bezeichnet werden. Und nicht nur diesen relativ kleinen Ausschnitt werden wir ansprechen, sondern auch die Folgen, die das Ganze in den nächsten 4 Jahren eigentlich noch hatte. Man kann davon sprechen, dass die Novemberrevolution eigentlich sowas wie eine revolutionäre Welle auch in Deutschland angestoßen hat und deren letzte Ausläufer dann tatsächlich erst 1923 versiegten. Damit werden wir uns also auch kurz beschäftigen. Und selbstverständlich werden wir zum Schluss versuchen, einerseits eine materialistische Analyse der Ereignisse anzubieten und andererseits eine Erläuterung, was linke Menschen oder radikale Linke oder sogar Revolutionäre heute für Lehren daraus ziehen können. So, das ist unsere Gliederung. Es geht dann gleich los mit der Darstellung des historischen Verlaufs. Ich werde ein paar Worte dazu verlieren, wie das Kaiserreich vor dem Ersten Weltkrieg politisch gestaltet war, weil das etwas ist, was einige Leute vielleicht auch nicht so genau wissen, und das ist ziemlich wichtig dafür, wie die Revolution dann abgelaufen ist. Dann gibt es einige Informationen zur Devolution der Sozialdemokratie, wie ich das genannt habe. Also einerseits natürlich eine Evolution im historischen Verlauf, aber jedenfalls aus einer radikal-kritischen Perspektive auch eine Devolution in deren tatsächlichen Absichten und in den Strukturen der Partei, was enorm wichtig ist dann für den Verlauf der eigentlichen Revolutionsereignisse. Und dann wird es Informationen noch geben, kurz zum Ersten Weltkrieg und der Oktoberrevolution. Ja, wir stellen dann nachher den Ablauf der Revolution dar. Also, das haben sicherlich einige mitbekommen. Es begann eigentlich mit dem Matrosenaufstand in Kiel. Und die detailliertere Darstellung wird sich hinziehen bis zum sogenannten Januaraufstand, Januar 1919. Da werden wir also relativ detailliert drauf eingehen. Das sind eigentlich die Ereignisse, die auch historisch betrachtet im engeren Sinne die Novemberrevolution darstellen. Und dann wird es noch einen Abschnitt geben zur revolutionären Welle, hatte ich ja gerade schon angesprochen. Und wie in der Ankündigung versprochen, gibt es dann noch einen Punkt zu den Revolutionsereignissen in Osnabrück, um das Ganze auch mal geografisch etwas näher zu bringen. Mit einigen lustigen Zitaten auch von SPD-Führern hier in der Stadt. Und zum Schluss machen wir dann die versprochene Analyse. Gut. Dann jetzt zunächst was zur Entwicklung des Deutschen Kaiserreichs als Staat seines Kapitals. Wie die meisten wahrscheinlich wissen, ist das Kaiserreich 1871 gegründet worden. Und es war zwar mit der dann entstehenden Ordnung kein totalitärer Staat, aber ein autoritärer Staat. Der Kaiser und seine Dynastie hatten die längste Zeit jedenfalls offiziell das letzte Wort. Das heißt, die konnten die Regierung einsetzen, die konnten darüber bestimmen, was die Staatspolitik, die Außenpolitik, die Militärpolitik sein sollte. Es gab zwar Wahlen, es gab einen Reichstag, es gab sogar Opposition dann in Form der SPD, aber die konnten nicht über die Regierung bestimmen und deshalb auch nicht die Funktionen der Exekutive direkt kontrollieren, sondern die hatten nur die Möglichkeit, über ein Veto Entscheidungen, die in Gesetzesform stattfinden sollten, also zum Beispiel Haushalte, das ist ja nicht ganz unwichtig, ja, der Geldbeutel des Staates, dort aufschiebende Wirkung zu erzielen. Aber grundsätzlich war das Ganze schon ein sehr autoritärer Staat, der von einer Kaste von ostelbischen Junkern, das waren Großgrundbesitzer, von preußischen Militärs, ja, das war so eine ganz eigene, ein ganz eigener Staat im Staat mit eigenen Ehrbegriffen und sehr reaktionären Vorstellungen, sehr expansionistisch dann auch. Und, hatte ich ja schon angesprochen, mit einem riesigen Beamtenapparat, der diese Herrschaft eigentlich bis in die letzten Ortschaften kontrolliert hat und der dann auch noch eine wichtige Rolle spielen wird in unserer Darstellung der Novemberrevolution. So viel zum Kaiserreich als Staat. Jetzt zum Punkt seines Kapitals. Die Entwicklung des Kaiserreichs war selbstverständlich engstens mit der Industrialisierung und mit der zunehmenden Akkumulation von Kapital auf seinem Territorium verbunden. Das heißt, zum Beispiel die Außenpolitik orientierte sich zum allergrößten Teil an den Bedürfnissen des Kapitals, sieht man an der Zielsetzung, die eigentlich schon in den 1880er Jahren begann, für das Kaiserreich dann auch Kolonien zu erwerben und im globalen Wettbewerb mit Großbritannien, Frankreich, den USA dadurch quasi aufzuholen. Denn Deutschland war ja ein zu spät gekommener kapitalistischer Staat. Die Reichsgründung führte ja letztendlich 1871 erst dazu, dass Deutschland überhaupt dazu in der Lage war, als Konkurrent auf der Weltbühne aufzutreten. Und dann musste natürlich mal schnell aufgeholt werden. Und das war mit militärischer Aggression, mit ständiger Spannung, mit Aufrüstung verbunden. Und daran war natürlich das Großkapital auch durchaus interessiert und profitierte davon. Solche Namen wie Krupp und Thyssen fallen da, aber natürlich auch die ganze restliche Kohle-, Stahl-, Rüstungsindustrie. Die Außenpolitik des Reichs stark mitbestimmt haben. Zu nennen wäre da auch noch die Flottenpolitik, die eigentlich von allen Reichsregierungen unter den Kaisern stark vorangetrieben wurde, um diese expansionistischen globalen Ziele zu verfolgen, um die Möglichkeit zu haben, deutsche Macht auf der ganzen Welt zu projizieren mit Schlachtschiffen, Kanonenbooten und natürlich auch um Handelsrouten zu sichern, so wie das die Bundeswehr heute ja auch wieder tut. So viel zur Entwicklung des Kaiserreichs und zu dem Status, den es 1914, also vor Beginn des Ersten Weltkriegs, hatte. Man könnte jetzt noch eine ganze Menge dazu sagen, wie die Konstellationen genau waren, die Bündnisse. Das werde ich jetzt nicht tun, sondern ich werde jetzt übergehen zum Punkt die Evolution bzw. Devolution der Sozialdemokratie. Die SPD wurde 1875 gegründet aus zwei verschiedenen, auch konkurrierenden Arbeiterorganisationen. Das heißt also nach der Reichsgründung. Was sich sehr schnell herausstellte, war, dass in diesem Rahmen eines sehr autoritären Staates, in dem oppositionelle Handlungen und Haltungen zwar möglich waren, aber im sehr beschränkten Rahmen, dass eine Politik, die als revolutionär-sozialistisch oder so durchgehen könnte, was ursprünglich mal der Anspruch jedenfalls des marxistischen Flügels der SPD war, kaum durchgeführt werden konnte. Also der deutsche Staat hat damals kaum Streiks zugelassen. Der deutsche Staat hat damals ein Sozialistengesetz, ein sogenanntes, eingeführt, noch unter Bismarck, ich glaube 1881, was dann also auch zur Kriminalisierung der Sozialdemokratie über einige Zeit geführt hat. Die mussten also erstmal abtauchen, wurden dann aber wieder legalisiert, nachdem sich herausgestellt hatte, dass diese Politik eher kontraproduktiv war, weil sie dazu geführt hat, dass der Staat nicht mehr sehen konnte, was die Arbeiter in ihren Organisationen machen, weil das alles untergründig lief, aber trotzdem weiter stattfand. Es wurde dann schließlich wieder legalisiert. Aber diese Entwicklung der SPD, auch unter der Repression des Staates, unter den Bedingungen, dass man sich kaum rühren konnte, führte dazu, dass es eine sehr starke Konzentration einerseits auf parlamentarische Arbeit gab und andererseits auf Kleinarbeit innerhalb der Rahmenbedingungen, die der Staat gesetzt hat. Das ist nun zunächst mal nicht falsch, sondern das hat vielen Leuten geholfen, um das mal konkret zu machen. Es gab dann Arbeiterbildungsvereine, es gab Versicherungen, denn der Beginn des Sozialstaats in Deutschland war ja erst in der Bismarck-Ära. Das heißt also, die Sozialdemokratie hat da zunächst mal eine ganze Menge Arbeit geleistet, um dafür zu sorgen, dass Leute, die krank wurden oder Leute, die alt waren oder arbeitslos waren, in irgendeiner Form aufgefangen wurden. Das waren also alles gute Sachen, kann man von der Seite her nicht kritisieren. Bloß es führte dann dazu, dass eigentlich eine Anpassung an die Bedingungen des Staates stattgefunden hat. Wenn man als Funktionär in so einer Partei über Jahre und Jahrzehnte nur diese Form von Arbeit macht, wenn man immer darauf achten muss, wenn man einen Schritt zu viel macht, wird man kriminalisiert, dann wird einem das Geld weggenommen, dann wird man in den Knast gesteckt, dann kann man auf einmal überhaupt gar nichts mehr machen. Und diese Situation führte dazu, dass die SPD immer reformistischer wurde. Es führte 1900 dazu, dass es eine große Debatte darüber gab, ob es überhaupt noch Sinn macht, revolutionär zu sein. Wie gesagt, es gab einen marxistischen Flügel innerhalb der SPD, der diesen Anspruch hatte. Die Führung der SPD war auch die längste Zeit jedenfalls verbal radikal und strebte die Revolution an. Die tatsächliche Entwicklung war aber so, dass es immer weiter in Richtung Reformismus ging, immer weiter in die Richtung zu sagen, ja, wir wollen in kleinen Schritten über parlamentarische Arbeit quasi den Staat, wie er jetzt ist, mit einer Mehrheit im Parlament gewinnen und dann wollen wir den Sozialismus mit den Mitteln dieses Staates einführen. Also auch so eine sehr staatsfixierte Vorstellung, die da aufkam. Kein Wunder unter den Bedingungen des Kaiserreichs von so einem autoritären Beamten- und Militärstaat, so einem nationalistischen Staat. Es wurde also die Vorstellung immer zentraler eigentlich, mit legalen Mitteln, mit den Mitteln des Staates, den Sozialismus einzuführen. Wichtiger Name in dem Zusammenhang ist noch Bernstein. Das war also einer dieser berühmten Revisionisten. Revisionisten sind Leute, die also bestimmte theoretische Grundsätze oder Ansichten zurücknehmen. Und das tat der in Bezug auf marxische Theorie, indem er gesagt hat, ja, Kapitalismus entwickelt sich so, dass eigentlich eine Revolution einerseits nicht mehr möglich und aber auch gar nicht mehr nötig ist, weil unter den Bedingungen, wie wir sie jetzt beobachten, der Übergang eigentlich zum Sozialismus garantiert ist. Ja, also da hat er dann eine ganze Menge Argumente angeführt, zum Beispiel, dass durch die Entwicklung der Großindustrie und der verschiedenen Großbanken eigentlich eine, ja, wie soll man sagen, auf Seiten des Kapitals schon so etwas wie eine Vorstufe zur Sozialisierung da war. Also man musste dann eigentlich nur noch, so nachher die Vorstellung von Bernstein, das, was an Großbetrieben, an Großbanken da war, mit einem Schlag nationalisieren, wenn man die Mehrheit hatte. Und Peng hatte man eigentlich schon Sozialismus. Gut, ich will nicht zu sehr in diesem Bereich abschweifen, aber ihr kriegt, glaube ich, etwa das Bild, die Sozialdemokratie entwickelte sich, obwohl sie ständig stärker wurde. Sie hatte also dann zum Höhepunkt vor dem Krieg 1 Million Mitglieder, 90 Tageszeitungen, tausende Leute, die für sie Teilzeit oder auch Vollzeit gearbeitet haben, viele, viele Geldmittel zur Verfügung. Es war also eine bedeutende Organisation in Deutschland und es war eigentlich die größte Organisation der Arbeiterklasse auf der ganzen Welt. Deswegen hatte sie auch einen Vorbildcharakter für Organisationen innerhalb der Internationale. Man kann das vielleicht ganz gut damit verdeutlichen, dass Lenin, der Anführer der Bolschewiki im Zarenreich, sich eigentlich bis zu Beginn des Ersten Weltkriegs immer noch an den theoretischen Arbeiten von Kautsky, dem Führer der Sozialdemokratie und dem theoretischen Papst quasi der Marxisten, orientiert hat. Das zeigt also, wie bedeutend die SPD insgesamt war, nicht nur in Deutschland. Diese Zentristen um Kautsky waren aber, wie gesagt, nur verbal radikale Marxisten. Eher ein reale Politik, habe ich ja gerade beschrieben, war reformistisch und war auch gar nicht mehr daran interessiert, in einem nahen Zeithorizont irgendwie mal den Kapitalismus und den deutschen Staat tatsächlich umzustürzen. Gut, dann jetzt noch zum Ersten Weltkrieg und zur Oktoberrevolution. Erster Weltkrieg war letztes Jahr 100-jähriges Jubiläum. Da hat auch die Medienlandschaft eine Menge zugeschrieben. Ich glaube, ich muss da nicht allzu viel zu sagen. Wichtig ist dabei vor allem, dass die SPD trotz ihrer angeblichen internationalistischen Haltung, ihrer Antikriegshaltung, all ihren Äußerungen über internationale Brüderlichkeit zwischen Proletariern und so weiter und so fort, diesen Krieg von Anfang an unterstützt hat. Und das äußerte sich dann direkt darin, dass im August 1914 die Kriegskredite, die im Reichstag vorgelegt wurden, abgenickt wurden. Obwohl es vorher sogar von der SPD organisierte Demonstrationen und Äußerungen gegen den Krieg gegeben hatte, sind die innerhalb kürzester Zeit, nachdem sie gesehen haben, okay, es ist nicht mehr zu verhindern, umgeschwenkt und haben sich vollkommen angepasst an diese verbrecherischen Handlungen, die der deutsche Staat durchgeführt, geplant hat, diesen Krieg, den er begonnen hat, der dann schließlich zum Tod von 17 Millionen Menschen, zur Verheerung im bis dahin schlimmsten Krieg der Weltgeschichte geführt hat. Und die SPD-Führung hat diesen Krieg mitgetragen von Anfang an mit der fantastischen Argumentation, es gehe ja gegen Russland, Russland sei das Zentrum der Reaktion in Europa und deshalb verteidige man also nicht die Führung des deutschen Staates, sondern man verteidige quasi alle Deutschen gegen die Reaktion. Es hatte aber eine Menge auch damit zu tun, dass man befürchtete, wenn man gegen den Krieg überhaupt opponieren würde, dass man sofort kriminalisiert würde. Ja, die kaiserlichen Autoritäten hatten das auch schon geplant. Die hatten also schon sehr genau auf dem Schirm, wo die Kassen waren und wo man Leute einkassieren musste, um die SPD dann zu zerschlagen. Und die SPD-Führung hat dem quasi ein Schnippchen geschlagen, indem sie gesagt hat, unsere antimilitaristische und Antikriegshaltung war eigentlich gar nicht so gemeint. Wir unterstützen euch. Das ist also das Zentrale, was ich hier ansprechen wollte zur SPD und zum Ersten Weltkrieg und Oktoberrevolution. Was da noch sehr wichtig ist, dass die eigentlich einerseits dem Bürgertum, also Oktoberrevolution in Russland, ne, um das nochmal klar zu machen, es gibt ja eine Menge Revolutionen, dass die einerseits dem Bürgertum in Deutschland eine Menge Angst gemacht hat, weil die dort gesehen haben, was passieren kann, wenn man verbrecherische Kriege führt, seine Bevölkerung Jahrzehnte oder im Fall von Russland Jahrhunderte unterdrückt. Das ist dann nämlich im Zweifelsfall sehr blutig und ungünstig verlaufen kann. Und das hat natürlich nicht nur dem Bürgertum, sondern auch zum Beispiel der SPD-Führung, ja, dem Kleinbürgertum also, eine Menge Angst gemacht. Aber den Arbeiterinnen und Arbeitern, den Soldaten natürlich auch an der Front, nachdem sie dann endlich mal davon erfahren hatten, hat das auch so etwas wie einen Hoffnungsschimmer gegeben, dass vielleicht der Irrsinn, in den sie da geraten waren, die Hunger, Wintermonate an der sogenannten Heimatfront, das furchtbare Schlachten an den verschiedenen Fronten, dass das vielleicht umgewandelt werden könnte in einen Frühling für die Menschen und gegen das System, was das Ganze erzeugt hat. Gut, so viel zu den Vorbedingungen und jetzt würden wir dann übergehen zu den Ereignissen des Matrosenaufstands und dem Beginn der Februarrevolution. Der Novemberrevolution. Ich sage ja, zu viele Monate mit Revolution.
Gut. Bevor ich zum Matrosenaufstand komme, ist es wichtig, die Vorbedingungen einmal anzusprechen. Also wie kam es überhaupt dazu? Wie kam es zu dem Aufstand der Matrosen? Und deshalb beginne ich jetzt einmal beim 29. September 1918. Dieser Tag war ein politischer Wetterumschlag in Deutschland und ein Tag so wichtig wie der 30. Januar 1933 oder der 8. Mai 1945. Doch bei weitem nicht so präsent im deutschen Geschichtsbewusstsein wie die beiden anderen Daten. Ein Grund dafür könnte sein, dass am Tag nach den Ereignissen vom 29. September nichts darüber in einer Zeitung zu lesen war. Denn was an diesem Tag passierte, blieb über Jahre hinweg ein Staatsgeheimnis. Es ist beinahe seltsam, dass dieses Datum den wenigsten etwas sagt. Es ist doch 1933 und 45 in einem. Es brachte nämlich zugleich Kapitulation und Staatsumbau. Und das Beste daran, es war das Werk eines Mannes, der zu solch ungeheuren Aktionen rein verfassungsrechtlich nicht die leiseste Befugnis hatte. Dieser Mann war der erste Generalquartiersmeister Erich Ludendorff. Den seht ihr auch hier hinten auf der Leinwand. Während der letzten beiden Kriegsjahre war die Macht Ludendorffs zu einer diktatorischen angewachsen, denn sowohl sein Vorgesetzter Paul von Hindenburg, der nie mehr war, als seine willige Marionette, als auch der Kaiser Wilhelm II. Befolgten seine Anweisungen wie Befehle. So kam und ging Kanzler und Minister auf seinen Geheiß, und als er sich dazu entschied, von einem Tag auf den anderen aus dem Bismarckschen Deutschland eine parlamentarische Demokratie zu machen und diese Demokratie die weiße Fahne hissen zu lassen, fand sich niemand, der diesem Vorstoß widersprach. Ferner waren alle Beteiligten überrascht von Ludendorffs Einschätzung, dass der Krieg verloren sei, ein Zusammenbruch der Westfront binnen der nächsten 24 Stunden unweigerlich bevorstünde und deshalb unverzüglich ein Waffenstillstandsgesuch zu erstellen sei. Zuvor verbreiteten sowohl die deutsche Propaganda als auch Ludendorff selbst die Aussicht auf einen glorreichen Endsieg der deutschen Streitkräfte. Wie aber kam es zu diesem radikalen Wandel der Einschätzung Ludendorffs? Zwei Tage zuvor, am 27. September, brachen alliierte Truppen in die Hindenburg-Linie ein. Die habe ich euch hier rot markiert, die heißt hier Siegfried-Linie. Und die stellte den Höhepunkt einer dreimonatigen Niederlagsserie der deutschen Streitkräfte dar. Ludendorff reagierte mit der Ausarbeitung eines für ihn typisch extremen Plans und er plante diesen nicht als Politiker, sondern als General. Seine Absicht war es, die Armee zu retten, ihre Existenz und Ehre. Um die Existenz zu retten, bedurfte es eines Waffenstillstandes. Nicht erst in ein paar Tagen oder Wochen, sondern am besten in ein paar Stunden, denn jede weitere Stunde konnte die militärische Katastrophe bedeuten. Damit die Ehre erhalten werden konnte, musste dieser Waffenstillstand politischer Natur sein, sprich von der Regierung, nicht von der Heeresleitung ausgehen. Um politisch erscheinen zu können, musste der Waffenstillstandsgesuch mit einem Friedensangebot verknüpft sein und am besten von den Parteien stammen, die stets einen Verständigungsfrieden gefordert hatten. Also von Vertretern der SPD, der Fortschrittspartei und des Zentrums. Wie aber sollte man diese Parteien dazu bewegen, in einer solch desaströsen Lage die Regierungsverantwortung zu übernehmen? Paul von Hinze, Staatssekretär des Auswärtigen, brachte Ludendorff wohl auf die Lösung dieses Problems und schlug die Parlamentarisierung des Deutschen Reiches vor. Diese Lösung verpasste dem Plan Ludendorffs das noch fehlende Extreme, sozusagen den I-Punkt. Ein vollständiger, gut sichtbarer und zugleich drastischer Systemwechsel, eine in Hinzes Worten Revolution von oben. Die Parteien forderten schon seit längerer Zeit die Demokratisierung und ein Ende des Krieges. Somit war der Köder perfekt, die Falle gespannt und die Parteien tappten hinein. Denn nun war es nicht mehr die Niederlage der Heeresleitung, sondern die Niederlage der Demokratie und ihrer Regierung. Diese musste die Suppe auslöffeln, die ihnen die Heeresleitung eingebrockt hatte, und die Legende des Durchstoßes von hinten durch die Friedensparteien in den Rücken des im Felde unbesiegten Heeres war geboren. Anders als später oft behauptet wurde, entstand die Durchstoßlegende nicht erst in den Nachkriegsjahren, sondern in den Monaten Oktober und November und war recht schnell antisemitisch aufgeladen. Ich habe euch hier nochmal so eine Postkarte aus Österreich mitgebracht. Da sieht man also, wer das Heer dann eigentlich erstochen hat. Genau. Ein zweiter wichtiger Punkt ist jetzt die Rolle des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson. Die Vereinigten Staaten von Amerika unter der Führung von Präsident Wilson beteiligten sich am Ersten Weltkrieg mit der Begründung, für die Demokratie zu kämpfen. So waren die Kernforderungen Wilsons Noten und des 14-Punkte-Plans, dass eine Demokratisierung in Deutschland zwingend erfolgen müsse, alle eroberten Gebiete, darunter Danzig, Elsass und Lothringen, unverzüglich zu räumen seien und der U-Boot-Krieg ein sofortiges Ende haben müsse. Der neu ernannte Reichskanzler, Prinz Max von Baden, stellte in seiner ersten Reichstagsansprache zwei Optionen in Aussicht. Entweder die Entente würde eine annehmbare, das heißt für Deutschland einen ehrenvollen Friedensvertrag aushandeln, oder der Krieg werde weitergeführt, notfalls bis aufs letzte Blut. Damit ließ Prinz Max die Hoffnung der Monarchisten und Nationalisten aufflammen, es sei noch nicht zu spät und ein Kriegsende nicht zwingend erforderlich. Kapitän Michaelis, Admiral Scheer sowie weitere Vertreter der Seekriegsleitung waren der Auffassung, dass die Moral des Heeres noch durch die deutsche Marine gehoben werden und der Kriegsverlauf entscheidend geändert werden könne, wenn die deutsche Flotte der britischen Royal Navy in einer heroischen Endschlacht schlagen würde und damit die Hoheit auf See zurückerlangen könne. Sogleich begannen sie mit der Ausarbeitung eines geheimen Plans und entschieden sich dazu, die Bemühungen der Regierung um einen raschen Frieden zu sabotieren, nachdem Prinz Max zum erbittertsten Befürworter eines schnellen Friedensvertrags geworden war. Mitte Oktober sandte Wilson seine zweite Note, die nach Empfinden des Staatssekretärs Konrad Hausmann einschlug wie eine Bombe. Diese ließ kein Zweifel mehr daran, dass ein Friede nach den Grundsätzen Wilsons die Kapitulation Deutschlands bedeuten würde. Der Ton in dieser zweiten Note war deutlich rauer geworden, was mit der öffentlichen Meinung in Amerika und Großbritannien zusammenlag. Diese hatte sich durch einen Vorfall am 11. Oktober 1918 deutlich verändert, als ein deutsches U-Boot vor der Bucht von Dublin ein Passagierschiff versenkte und dabei 450 Zivilisten, darunter auch einige Amerikaner, starben. Prinz Max versuchte danach zu retten, was noch zu retten war, und akzeptierte in versöhnlichem Ton alle Forderungen Wilsons. Ludendorff versuchte in einem seiner letzten Manöver, dies zu verhindern, was allerdings scheiterte und zu seiner Entlassung führte. Jetzt kommen wir zum Kieler Matrosenaufstand. Der Frieden war also in Sicht. Die Soldaten an der Front hofften darauf, bis Weihnachten wieder zurück bei ihren Familien zu sein. Und auch die breite Masse der hungernden und frierenden Bevölkerung sehnte sich nach einem raschen Ende. Ich habe hier ein Zitat mitgebracht. Die Massen daheim, auch die Massen der einfachen Soldaten und Matrosen, mochten sich durch die Aussicht auf Frieden und Weiterleben erleichtert fühlen, auch wenn der Krieg verloren war, auch wenn der Kampf aufgegeben wurde, bevor das Letzte hergegeben war, die Offiziere nicht. Für sie war Aufgeben Schande. Der Schande zogen sie den Tod vor und die Mannschaften hatten gefälligst mitzusterben. Die Mannschaften aber wollten nicht mehr sterben, nicht mehr jetzt, nachdem der Krieg verloren gegeben war, und nicht mehr um eine Ehre willen, die eine Klassenehre war, an der sie nicht teilhatten und die ihnen nichts bedeutete. Und daran, nicht an der Kaiserfrage, entzündete sich nun tatsächlich die Revolution. In Wilhelmshaven kam es zur ersten Befehlsverweigerung am 30. Oktober 1918, und dies wurde zu einer der bedeutsamsten Akte soldatischen Ungehorsams. Als die Matrosen die Zeichen eines bevorstehenden Auslaufens der Flotte richtig deuteten, das lag an der Menge der Munition und der Kohle, die herbeigeschafft wurde, kam es zur Meuterei. Die Seeleute löschten die Feuer der Dampfschiffe und richteten die riesigen Kanonen auf die noch kaisertreuen Schiffe. Nach atemberaubenden Minuten, in denen niemand wusste, wie nun zu verfahren sei, ergaben sich schließlich die Meuterer und die Offiziere siegten an diesem Tag. Doch die Admiräle glaubten nicht mehr daran, eine Seeschlacht mit solchen Mannschaften gewinnen zu können. 1000 Matrosen wurden festgenommen und ins Gefängnis gebracht. Auf sie wartete Kriegsgericht und Erschießungskommando. Die Schiffe, die nicht rebelliert hatten, wurden nach Kiel verlegt, wo sie am 1. November einliefen. Am 1. November also veranstaltete die Marineleitung in Kiel ein Manöver zur Überprüfung der Loyalität der Mannschaften. Anschließend wurden 47 Matrosen festgenommen und Vizeadmiral Kraft und der neue Gouverneur von Kiel, Vizeadmiral Wilhelm Souchon, gestatteten den Matrosen nach diesem Manöver einen Landgang. Man war also in der Annahme, oder man ging davon aus, dass jetzt also die Moral und die Loyalität wieder hergestellt sei, und gestattete, wie gesagt, diesen Landgang. Bei diesem Landgang trafen sich dann 250 Matrosen im Kieler Gewerkschaftshaus, das ist das hier, und dort diskutierten sie, wie sie ihre gefangenen Kameraden befreien könnten. Wie gesagt, auf die wartete halt eben der Tod. Dabei wurden sie von der Sorge getrieben, einen zweiten Anlauf der Seekriegsleitung gegen die Royal Navy nicht verhindern zu können. Ein Treffen für den nächsten Tag wurde angeschossen und die Anwesenden ein geheimer Treffpunkt mitgeteilt. Unter den versammelten Matrosen waren aber auch zwei verdeckte Ermittler der Polizei, die sich als Matrosen verkleidet hatten und nun auch den Ort für das nächste Treffen kannten. Diese beiden Polizisten standen am folgenden Tag nicht schlechter, als die Menge der Matrosen auf 600 bis 700 angewachsen war. Auch an diesem Tag sollte es wieder um die Inhaftierung der Kameraden gehen. Außerdem wurde über die Frage der Gewalt und dessen Notwendigkeit diskutiert. Und sie verabredeten sich für den nächsten Tag, der ein Sonntag war, und man deshalb mit weitaus mehr Menschen zu rechnen habe. Am 3. November versammelten sich dann bis zu 8000 Menschen. Die Matrosen sollten also Recht behalten. Darunter auch viele Zivilisten und Arbeiter. Als alle Reden gehalten waren, riefen die Redelsführer die Demonstranten auf, mit ihnen zur Haftanstalt in der Kieler Innenstadt zu ziehen, um die dortigen Kameraden zu befreien. Die Polizeispitze beeilten sich und rannten zum nächstgelegenen Telefon und alarmierten das Kieler Militärkommando, das daraufhin eine kleine Patrouille entsandte, um die Demonstration den Weg abzuschneiden. Als sich der Demonstrationszug auf die Kieler Innenstadt zubewegte, wurden sie dort von den wartenden Soldaten unter Gewehrfeuer genommen und 9 Menschen wurden getötet, 29 zum Teil schwer verletzt. Der Versuch, die Kameraden zu befreien, scheiterte und es schien wieder einmal, als sei die Ordnung wiederhergestellt. Dann kommen wir zum entscheidenden Tag, das ist der 4. November. Am 4. November kehrt niemand mehr an den Ort zurück, von wo sich am Vortag die demonstrierenden Massen in Bewegung gesetzt hatten. Dafür zogen seit Tagesanbruch wütende Matrosen von Kaserne zu Kaserne und riefen zu erneuten Protesten auf und versuchten, an Waffen zu gelangen. Anfangs schien es zwecklos, doch durch die Schüsse am Vorabend war die Stimmung in der Stadt gekippt. Wütend über das Blutvergießen schlossen sich ab den frühen Mittagsstunden tausende Matrosen der Rebellion an. Auch die Arbeiter zeigten sich solidarisch und beschlossen einen Generalstreik zu Ehren der Opfer der Schießerei. Ab 14 Uhr schätzte der Vizeadmiral Souchon die Lage als unbeherrschbar ein, denn im Stadtteil Wick befanden sich bereits 2000 gut bewaffnete Männer mit roten Fahnen, die nur um den Preis starken Blutvergießens hätten zurückgedrängt werden können. Er konnte sich spätestens ab diesem Zeitpunkt nicht mehr auf die Loyalität der Mannschaften verlassen und lud deshalb Vertreter der Protestierenden zu einer Unterredung ein. Und nach diesem Gespräch entließ er 16 Matrosen aus der Haft. Die Marinesoldaten der Garnison erklärten sich solidarisch mit den Matrosen und als am Nachmittag eine Abteilung Heeressoldaten am besetzten Bahnhof Altona mit dem Auftrag, den Aufstand niederzuschlagen, eintraf, wurde sie unter Verbrüderungsszenen entwaffnet und zurück nach Hause geschickt. Am selben Abend trafen der militärpolitische Sprecher der SPD, Gustav Noske, und der Staatssekretär Konrad Hausmann in Kiel ein und sollten untersuchen, wie es zur Schießerei am Vorabend gekommen war. Wie gesagt, die Regierung wusste halt eben nichts von diesen Auslaufplänen der Marine und konnte sich also keinen Reim darauf machen, wie es zu dieser Schießerei gekommen war. Fast zeitgleich mit dem Eintreffen der beiden Politiker aus Berlin legte eine Abordnung der Kieler Matrosen den Flottenbefehlshabern 14 Forderungen vor. Das sind diese hier. Das Zustandekommen dieser Abordnung ist die Geburtsstunde des ersten Matrosen- und Soldatenaufstands der Deutschen Revolution. Nach ihrem Erfolg beschlossen die revolutionären Kieler Matrosen, dass ihre Bewegung nur dann tatsächlich erfolgreich sein könne, sofern sie weitermachten, und so reisten weitere Abordnungen durch das Land. Und immer, wenn sie in einer Garnison auf Soldaten oder in den Fabriken auf Arbeiterinnen stießen, schossen sich ihnen diese sympathisierenden Soldaten und Arbeiterinnen an, fast so, als hätten sie nur auf sie gewartet. Mit dieser weisen und weitreichenden Aktion setzten die Matrosen eine Kettenreaktion entlang der deutschen Küste und des gesamten Nordens in Gang. Angefangen in Wilhelmshaven fiel bald überall in Garnisonen und Städten die Autorität des Militärs in sich zusammen. Als die strategisch wichtige Stadt Hamburg am 6. November unter die Herrschaft der Revolutionäre fiel, ließ sich der Domino-Effekt nicht mehr stoppen. Am 7. November übernahmen Revolutionsräte in Hannover, Braunschweig und Köln die Macht. Ein Tag später, am 8. November, wurde in München Bayern zur Republik erklärt. Gegen Abend dieses 8. Novembers hatten die Revolutionäre die Herrschaft in fast allen deutschen Städten übernommen, ohne dabei je auf mehr als symbolischen Widerstand gestoßen zu sein. Die deutsche Heeresleitung hatte zwar detailliert ausgearbeitete Pläne zur Niederschlagung eines solchen Szenarios in den Schubladen, doch keine kaiserliche Gardetruppe war bereit, die Monarchie zu verteidigen. Und so schrieb ein Beobachter jener Tage, wie der gefügte Staatsbau Europas wie ein Kartenhaus in sich zusammenbrach. Also die Revolution erreicht am ebenfalls 9. November dann auch die Regierungshauptstadt, also Berlin. Während die Eliten in Berlin und im belgischen Spaa noch darüber stritten, ob die durch den Waffenstillstand nun frei gewordene Armee dazu geeignet war, die Revolution niederzuschlagen und ob es unvermeidbar sei, dass der Kaiser abdanke, wurden alle Beteiligten wieder einmal von den Geschehnissen der Revolution überrumpelt. Es dämmerte bereits am 8. November, als nach einem langen Marsch das 4. Jägerregiment Berlin erreichte. Das war ein besonders zuverlässiges Regiment, das schon in Russland eingesetzt wurde, um gegen die dortigen Revolutionäre zu kämpfen. Richard Müller sieht das Regiment bestehend aus schwer bewaffneter Infanterie, Maschinengewehrkompanien und leichter Feldartillerie an sich vorbeiziehen und es überkam ihn schlagartig ein beklemmendes Gefühl. In der Alexanderkaserne angekommen, wurden noch am selben Abend Handgranaten ausgegeben. Die Mannschaften waren daraufhin aber verwirrt und begannen laut Fragen zu stellen und zu murren. Was sollten sie hier? War der Krieg nicht beendet? Sollten sie etwa gegen die sozialdemokratische Regierung kämpfen? Die Offiziere vertrösteten sie auf den nächsten Tag und versprachen vollumfängliche Aufklärung, doch damit gab sich die Truppe nicht zufrieden. Am frühen Morgen des 9. November, direkt nach dem Wecken, holte ein kleiner Trupp einen der SPD-Abgeordneten Otto Welz aus dem Vorwärtsgebäude und brachte ihn in die Kaserne, um von ihm die ersehnte Aufklärung zu erhalten. Welz gewann in einer Rede an sie ihr Vertrauen und von nun an lag die einzig ernstzunehmende militärische Macht in Berlin in den Händen der SPD. Kurze Zeit später übermittelten Hindenburg und der neue erste Generalquartiersmeister Grüner dem Kaiser, dass das Feldheer nicht mehr hinter ihm stand. Die zweite Gardedivision, die den Auftrag hatte, Köln als strategisch wichtigen Punkt zurückzuerobern, hatte den Offizieren den Gehorsam aufgekündigt und war nach Hause marschiert. Ähnliches berichteten 39 Truppenkommandeure, die von der Front im belgischen Spaa eintrafen. Grüner bemerkte an diesem Tag, dass der Fahneid jetzt bloß noch eine Idee war. Und Prinz Max von Baden lag richtig, als er sagte, wir können die Revolution nicht mehr niederschlagen, sondern nur noch ersticken. Ersticken konnten sie die Revolution nur noch, indem sie ihr einen Scheinsieg zuschanzten. Konkreter gesagt, der Kaiser musste abdanken, die bislang halb sozialdemokratische Regierung musste ganz sozialdemokratisch werden und als Reichskanzler musste Friedrich Ebert ernannt werden. An Ebert war es dann, die vom leichten Sieg überrumpelte Revolution nach Hause zu schicken und die Ordnung wiederherzustellen. Diesen Plan fassten Ebert, General Gröner und Prinz Max von Baden und spätestens seit dem Morgen dieses 9. November zogen alle an einem Strang. Doch dann überschlugen sich erneut die Ereignisse und während im belgischen Hauptquartier die Heeresleitung noch über die Abdankung des Kaisers diskutierte, war es bereits Mittag geworden und die Entscheidung fand auf der Straße statt. Die Mittagspause in den Betrieben war gekommen und aus den Fabrikvierteln strömten aufgebrachte Demonstrationszüge in Richtung Zentrum, in denen kein Sozialdemokrat mehr, sondern weit radikalere Leute die Redelsführer waren. Ebert riss daraufhin der Geduldsfaden und er ließ eine zuvor vorbereitete Mitteilung herausgeben, die das Abdanken des Kaisers verkündete. Doch das zählte schon nichts mehr, ebenso wenig wie der Befehl an die Soldaten des Berliner Oberkommandierenden, von der Schusswaffe keinen Gebrauch zu machen. Denn die Truppen hatten sich mittlerweile schon mit den anmarschierenden Arbeitern verbrüdert und schossen sowieso nicht. Kurze Zeit später skandierten die angekommenen Massen vor dem Reichstag nieder mit dem Kaiser, nieder mit dem Krieg, hoch die Republik. Scheidemann eilte an ein Fenster und rief die Deutsche Republik aus. Die Straßen waren mit hunderttausenden Menschen gefüllt, die sich an diesem Tag auf schwere Gefechte und den Tod eingestellt hatten. Sie ahnten nicht, dass das Militär nicht halten würde und es nur sehr vereinzelt zu Schusswechseln kam. Insgesamt starben an diesem Tag 15 Menschen. Es war also insgesamt friedlich und die Massen ließen selbst Polizisten ungehindert nach Hause ziehen. Doch einige von ihnen nutzten die Gunst der Stunde und machten sich dran, Bahnhöfe, Hauptpostämter und mehrere Zeitungsgebäude zu besetzen. Nachmittags um 4 gab jemand die Parole zum Schoss aus und dort rief Karl Liebknecht auf dem Balkon die Freie Sozialistische Republik Deutschlands aus. Doch dies war genauso unbedeutend wie Scheidemanns Ausruf der Deutschen Republik. Das Schicksal der Revolution entschied sich an einem ganz anderen Ort. Die Massen auf den Straßen schienen bis auf die eben erwähnten vereinzelten Aktionen ziemlich planlos zu agieren. Eine Organisation, eine Speerspitze, die die Revolution entschlossen vorangetrieben und in geordnete Bahnen hätte lenken können, schien es nicht zu geben, sondern bloß diejenigen, die die Revolution möglichst schnell abblasen und zu Ruhe und Ordnung zurückkehren wollten. Die USPD war ebenso von den Ereignissen überrascht wie die SPD und beide diskutierten in der Reichskanzlei, unter welchen Bedingungen die USPD in Eberts Regierung eintreten könne, ohne zu einem Ergebnis zu kommen. Doch es gab eine organisierte revolutionäre Gruppe in diesen Stunden, die zwar ebenfalls überrascht wurde, doch sich bereits mit einem Plan und Waffen vorbereitet hatte. Dies war die ca. 100 Personen starke Gruppe der revolutionären Obleute um Richard Müller und Emil Barth. Sie waren keine großen Theoretiker oder Programmatiker, doch handelten sie als einzige Revolutionäre mit einem klaren Kopf und festem Willen an diesem Tag. So eilte die Gruppe am Abend dieses 9. Novembers zum Reichstag und besetzte den Plenarsaal. Schnell wurde dieser mit roten Tüchern ausgeschlagen, man setzte sich und es wurde ein Vorstand vorgeschlagen und bestätigt. Nun kehrte Disziplin ein und die herbeigeeilten Abgeordneten trauten ihren Augen nicht, als sie zu ihrer Bestürzung ein funktionierendes Revolutionsparlament in voller Aktion erblickten. Sie rannten hastig zur nahegelegenen Reichskanzlei und berichteten Ebert, dass eine Versammlung der Revolutionäre beschlossen hatte, dass am Morgen des nächsten Tages in jeder Kaserne und in jeder Fabrik Soldaten- und Arbeiterräte gewählt werden sollten und sich diese Räte nachmittags im Zirkus Busch treffen würden, um eine provisorische Regierung, einen Rat der Volksbeauftragten, zu ernennen. Ja, das war Karl Liebknecht im Tiergarten. Die Revolution, die Ebert bis zu diesem Zeitpunkt unter Kontrolle zu haben glaubte, machte sich ohne ihn selbstständig und drohte, die SPD beiseite zu schieben. Ebert wusste, dass es unmöglich war, diese Revolutionäre als erste Amtshandlung als sozialdemokratischer Reichskanzler über den Haufen schießen zu lassen. Es blieb nur diese eine Möglichkeit, er musste sich an die Spitze dieses Rates der Volksbeauftragten setzen, sich eine zweite Legitimation holen und die Unabhängigen mit in die Regierung aufnehmen. Der 9. November ging zu Ende, er hatte den Sturz der Monarchie gebracht, aber noch nicht den Sieg der Revolution. Ihr Schicksal hing noch in der Schwebe und sollte sich erst am nächsten Tag entscheiden. Bis dahin ging der Krieg und das Sterben auf den Schlachtfeldern weiter. Am 10. November waren die Straßen beinahe menschenleer, dafür aber waren an diesem Sonntag die Fabriken und Betriebe voll. Überall waren die Belegschaften erschienen, um ihren Wahlakt zu vollziehen. Die Nachricht hatte sich rasend schnell durch Mund-zu-Mund-Propaganda herumgesprochen und war ein voller organisatorischer Erfolg der Obleute. Doch dann kam alles anders als von den Obleuten erwartet. Das Parteiblatt Vorwärts hatte in der Nacht ihre Druckpressen nicht ruhen lassen und so wurde an diesem Morgen in allen Betrieben Exemplare verteilt, deren Leitartikel die Überschrift trug: Kein Bruderkampf. Die Losung traf mit fast genialem Instinkt die allgemeine Stimmung und Richard Müller schrieb, dass in einigen Betrieben SPD-Funktionäre, die gestern noch aus dem Betrieb geprügelt worden waren, weil sie sich dem großen Marsch nicht hatten anschließen wollen, heute zu Arbeiterräten gewählt wurden. In den Kasernen sah es noch finsterer für die Revolution aus. Dort hatten die Obleute nichts zu bestellen, niemand kannte sie dort. Hier gewann Otto Wels eine Kaserne nach der anderen für sich und die SPD. Gegen Mittag kam die erlösende Botschaft für Ebert. Die Unabhängigen hatten sich geeinigt und ihre Kandidatenliste sowie Forderungen aufgestellt. Diese lauteten: politische Gewalt in die Hände der Arbeiter- und Soldatenräte, Aufschub der Beschussverfassung über eine Nationalversammlung und alle Volkskommissare sollen gleichberechtigt sein. Gestern noch hätte Ebert dies abgelehnt, heute überflog er die Forderung nur und stimmte zu. Er brauchte die Unabhängigen an seiner Seite und so saß er nun wieder fest im Sattel. Zeitgleich trafen sich die Obleute und berieten, wie sie sich nun verhalten sollten. Eine Regierung unter Ebert schied unvermeidbar. Doch irgendjemand hatte den rettenden Einfall, dass dann eben eine zweite Körperschaft an diesem Nachmittag gewählt werden müsse, in der dann nur ihre Leute saßen. Also sollte die Wahl eines Auktionsausschusses der Arbeiter- und Soldatenräte vorgeschlagen werden. Um 5 Uhr begann eine Massenversammlung, wie es sie in der deutschen Geschichte wohl bis dahin nie gegeben hatte und danach auch nicht wieder gab. In den unteren Rängen des Circus Busch saßen 1000 Soldaten, in den oberen Rängen 1 bis 2000 Arbeiter und Arbeiterinnen. In der Manege saß der Vorstand und die gesamte sozialistische Prominenz von Ebert bis Liebknecht. Ebert ergriff als erstes das Wort und verkündete die Einigung der beiden sozialistischen Parteien. Damit hatte er bereits gewonnen, denn genau das war es, wonach sich Soldaten und Arbeiterinnen sehnten. Hase wirkte grau und matt neben Ebert und stimmte eigentlich nur allem Vorhergesagten zu. Dann kam Liebknecht an die Reihe und hielt der SPD ihr Sündenregister aus der Kriegszeit vor. Doch davon wollte jetzt niemand mehr etwas hören und so ging Liebknechts Rede in den Rufen der Soldaten nach Einigkeit unter. Emil Barth redete anschließend leider zu viel, sodass Ebert die Falle des Aktionsausschusses witterte und der Plan der revolutionären Obleute scheiterte. Nach einem kurzen Tumult und den Ruf nach Einigkeit und Parität einigten sich die Vertreter der Parteien und die Obleute darauf, einen 20-köpfigen Vollzugsrat der Arbeiter- und Soldatenräte zu gründen, mit jeweils 10 Soldaten und 10 Arbeitern, von diesen die Hälfte SPD-Leute, die andere Hälfte Kandidaten der Obleute. Eine Resolution mit vielen schönen Worten über die Sozialistische Republik und die Weltrevolution wurde veröffentlicht, die die bürgerliche Presse tatsächlich am nächsten Tag abdruckte, interessanterweise der Vorwärts nicht. Alle Beteiligten sangen zum Abschluss die Internationale und gingen nach Hause. Am selben Abend telefonierte Ebert und General Gröner über eine Geheimleitung, von dessen Existenz Ebert bis zu diesem Zeitpunkt nichts wusste, und beratschlagten, wie nun weiter zu verfahren sei, und sie schlossen ein Bündnis, das folgende Ziele hatte: Kampf gegen Radikalismus und Bolschewismus, schnellste Beendigung des Räteunwesens, Nationalversammlung, Rückkehr zu geordneten Zuständen. Alledem konnte Ebert aus vollem Herzen zustimmen. Es war sein Part, die Revolution, die ihn gerade zum Anführer, zum Volksbeauftragten ernannt hatte, zu verraten. Es war ihm recht. Genau, das war der Rat dann der Volksbeauftragten, so wie sie gewählt wurden. Die SPD spielte fortan ein Doppelspiel. Sie hatte keine Minute lang Angst vor der Gegenrevolution, die zeitgleich mit der Revolution entstand, sondern sie sahen ihre Todfeinde stets links, bei den tatsächlichen Revolutionären. Während sie dieses Doppelspiel spielte, merkte sie nicht, dass sie es gegen sich selbst spielte. Mit Worten blieben sie Revolutionäre und all ihre Worte wurden notiert und später gegen sie verwendet. Mit Taten waren sie Gegenrevolutionäre, ohne dass dies von der tatsächlichen Gegenrevolution honoriert wurde. Innerhalb der nächsten 2 Monate führte dieses Doppelspiel Eberts zum Bürgerkrieg. Was geschah also? Die SPD-Propaganda behauptete danach oft, es ging um den Kampf zwischen Rätediktatur und parlamentarischer Demokratie. Das ist natürlich blanker Unsinn. Eine Rätediktatur nach bolschewistischem Vorbild drohte in Deutschland zu keinem Zeitpunkt. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, die beiden prominentesten Personen, die dies forderten, besaßen bis zum 30. Dezember, dem Gründungstag der KPD, eigentlich überhaupt keine Organisation in Deutschland und danach nur eine schwächliche. Nichts, das sich mit der 14 Jahre trainierten bolschewistischen Partei Lenins mit Berufsrevolutionären hätte vergleichen ließen. Die panische Angst vor der bolschewistischen Gefahr war eine bürgerliche Angst, ein Schreckensgespenst, das in dem Mythos um Karl Liebknecht und seine angeblich 1000, dann 10.000, am Ende 100.000 starken kommunistischen Untergrundarmee gipfelte. Die Arbeiterinnen und Soldaten, die die Revolution gemacht hatten, wussten, worum es eigentlich ging. Die Frage über Sieg oder Niederlage der Revolution wurde in den Ämtern, in den Polizeidirektionen, beim Militär- und Verwaltungsapparat entschieden. Und hier bezog die SPD schnell Stellung, und zwar auf der Seite der Gegenrevolution. Das heißt, es wurde niemand ausgetauscht. Es ging weiter wie bisher, bloß mit einer sozialdemokratischen Regierung. Die Räte wiederum machten Front gegen ihre eigenen Leute. Von den Forderungen der Spartakisten nach einer Rätediktatur wollten sie nichts wissen. Luxemburg und Liebknecht erkannten das schnell und so hielt Liebknecht am 20. November fest: Häufig sind die gewählten Arbeiter nur sehr wenig aufgeklärt, nur sehr wenig klassenbewusst, sodass die Arbeiterräte gar keinen revolutionären Charakter ertragen. Ebert Kolb stellt in seinem Buch Die Arbeiterräte in der deutschen Innenpolitik 1918 und 19 fest, dass die Räte zwar unerfahren waren, aber anders als von der SPD und der restlichen Gegenrevolution behauptet wurde, eine solide und beeindruckende Arbeit in den Monaten November und Dezember leisteten. Sie schufen in 4 Wochen eine funktionierende Parallelorganisation zur alten Verwaltungskörperschaft und gaben der neuen Regierung ein zuverlässiges Instrument beim Neubau des Staates an die Hand, die dieses hätte gebrauchen können, wenn sie dazu gewählt gewesen wäre. Doch die SPD, allem voran Ebert, hatte einen anderen, den Ebert-Grüner-Plan. Für den 16. Dezember sollte der erste Reichsrätekongress stattfinden. Doch Ebert und General Grüner planten, Berlin vom 10. bis zum 15. Dezember mit Hilfe von 10 Divisionen von Spartakisten und sonstigen Revolutionären zu säubern. Am 6. Dezember passierte Folgendes. Eine Truppe des Franzer Regiments schlug zu früh los und verhaftete den Vollzugsrat der Berliner Arbeiter- und Soldatenräte. Eine andere Truppe schießt ohne Vorwarnung mit Maschinengewehren in einen spartakistischen Demonstrationszug. Es gab 16 Tote und viele Verwundete. Eine andere Abteilung des Franzer-Regiments ruft Ebert vor der Reichskanzlei zum Reichspräsidenten aus. Doch dieser sagt weder Ja noch Nein, sondern bloß, dass er dies erst mit der Regierung besprechen müsse. Am Ende schlägt die Aktion fehl und die ganze Unternehmung verpufft, nur die Toten bleiben tot. 4 Tage später, am 10. Dezember, marschieren planmäßig die heimkehrenden Felddivisionen mit scharfer Munition in Berlin ein. Ebert begrüßt sie am Brandenburger Tor, doch der Plan, nun die alte Ordnung wiederherzustellen, scheitert. Denn was Ebert und Grüner nicht bedacht hatten, war die Seelenverfassung der Division und so lösten sie sich direkt nach Eberts Ansprache in alle Himmelsrichtungen auf. Die Disziplin konnte auch in den nächsten Tagen nicht wiederhergestellt werden. Nach 14 Tagen waren von den 10 Divisionen nur noch 800 Mann übrig, die in den Kasernen zusammenkamen. Am 16. Dezember also kam es zur planmäßigen ersten Tagung des Reichsrätekongresses. Und obwohl dieser mild verlief, setzte er doch die Grundvoraussetzungen für den späteren Bruch zwischen dem Parteivorstand und der Bevölkerung. Der Kongress beschloss, wie von Ebert erwartet war, die Vorverlegung des Wahltermins für die Nationalversammlung. Dann aber leitete der Kongress den Bruch durch den Beschluss der Hamburger Punkte ein. Diese sollten ein für alle Mal die Macht der Generalität und des Offizierkorps brechen und sahen folgende Punkte vor. Oberste Kommandogewalt bei den Volksbeauftragten unter Kontrolle des Zentralrats, Disziplinargewalt bei den Soldatenräten, freie Offizierswahl, keine Rangabzeichen und kein Vorgesetztenverhältnis außer Dienst. Hier zeigte sich erneut der grundsätzlich antimilitärische Charakter der Revolution. Hindenburg telegrafierte, dass er die Hamburger Punkte nicht anerkennen würde. Grüner drohte mit seinem Rücktritt und die 3 USPD-Volksbeauftragten drohten ebenfalls mit ihrem Rücktritt, falls der Beschluss nicht umgesetzt werden würde. Ebert vertröstete auf die künftige Ausführungsbestimmung und machte damit das, was Grüner treffend mit dem Satz formulierte: Ebert verstand wie wenige die Kunst des Abbiegens.
Ja. An diesem Punkt macht es vielleicht Sinn,